der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem deutschen Star Trek Podcast. Ich begrüße meinen Gesprächspartner, meinen Partner in Crime, meinen Star Trek Lieblingsfan, Sebastian. Hallo.
Hallo Simon, grüß dich. Na, alles gut?
Alles fantastisch, alles wunderbar. Bei dir auch?
Ich kann nicht klagen. Na, krasse, interessante, anstrengende Woche hinter mir. Du auch, wie ich weiß. Mhm. Und irgendwie ist das jetzt schön, mal wieder so eine kleine Star Trek-Sprechinsel in der Mitte zu haben.
Das stimmt, ja. Einfach mal, um ein bisschen runterzukommen. Mhm. Wir haben heute eine Folge, da geht es mal wieder um Computer. Aber bevor wir drauf kommen, erstmal der Titel. Die Folge heißt A Taste of Armageddon. Zu Deutsch, wie gesagt, Krieg der Computer. Geschrieben hat das Ganze Robert Hamner gemeinsam mit Gene L. Kuhn. Zu Robert Hamner weiß ich nicht wirklich was. Ich glaube, es ist auch die einzige Folge, die er zu Star Trek beigetragen hat. Hm. Aber du hast bestimmt wieder die Daten vorliegen, wann das Ganze gesendet wurde.
Ja, zu Robert Hamner kann ich auch nur sagen, junger Fernsehautor, der später Produzent wurde. Hm. Und früh starb, ziemlich früh. Und das ist es dann auch schon. Ja, ausgestrahlt wurde die Folge am 23. Februar 1967 auf NBC. Und in Deutschland, Simon?
Ich darf das ja immer wieder raten, ne?
Ja.
Wann das war. Ich glaube, wegen der Thematik ist es eher eine von den späteren Folgen, die in den 80er Jahren ausgestrahlt wurde.
28. Dezember 1987, yes. Auf Sat.1. Jawohl.
Gewinne ich einen Punkt? Was? Ja, gewinne ich eigentlich was irgendwann?
Ja, wenn du da irgendwann mal über 50% hast am Ende von der Original Series, dann gewinnst du, dass du die nächste Serie machen darfst.
Sehr gut. Apropos Gewinnspiel, ich muss dir eine kleine Sache erzählen, bevor wir jetzt einsteigen in die Folge. Ich habe mir gestern Kaffee gekauft. Ja, jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, macht man schon mal. Also ich habe mir einfach Kaffee gekauft und da war so ein Sticker drauf. Gewinnen Sie eine neue Küche. Jeder gewinnt einen Preis, garantiert. Und normalerweise mache ich bei sowas ja nicht mit, ne? Ich habe aber dann heute trotzdem mir das mal so angeguckt. Du musst, ist so ein Code war da abgedruckt, ne? Den gibst du ein und dann auf so einer Webseite und dann kriegst du deinen Gewinn direkt angezeigt angeblich, ne? Ich habe mal geguckt in den Teilnahmebedingungen, ob ich dann irgendeinen Werbescheiß krieg oder sowas. Nee, war nichts drin, also dachte ich, gebe ich das mal ein. Ich habe auch gewonnen. Weißt du, was ich gewonnen habe?
Eine Küche.
Nein. Ich habe ein Probeabo der Welt am Sonntag gewonnen.
Toll. Ach, du Armer, jetzt kriegst du mal Papier.
Nee, ich muss ja jetzt, um diesen Gewinn einzulösen, muss ich an der Hotline anrufen, der Abo-Hotline von der Welt am Sonntag, da das als Codewort die Kaffeemarke sagen, die ich mir gekauft habe. Und dann kriege ich 4 Wochen gratis die Welt am Sonntag. Ist das nicht schön?
Du kannst mir doch nicht erzählen, dass nicht in jeder Kaffeepackung das drin ist.
Natürlich, du gewinnst immer das. Ich glaube schon, dass das ein richtiges Gewinnspiel ist, wo du dann halt wirklich wahrscheinlich eine Küche gewinnen kannst oder sowas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade diesen Code kriegst, die ist wahrscheinlich unendlich gering. Nee, das fiel mir gerade nur so ein, bei Gewinnen. Ich möchte erstmal nichts mehr gewinnen. Ich habe heute schon gewonnen.
Du bist im Überfluss beschenkt worden quasi.
Genau.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Simon.
Danke. Ich weiß gar nicht,
wo du bist. So ein Probeabo.
Ja. Ach ja.
Die Enterprise hat ja auch was gewonnen.
Die Enterprise hat was gewonnen, ja.
Die dürfen Flug unternehmen zu Iminia 7.
Das ist eine Gegend, in der es noch keine Außenposten der Föderation gibt, ne? Und die sollen da diplomatische Beziehungen mit den Bewohnern dieses Planeten aufbauen. Außerdem wird ja auch gleich am Anfang gesagt, dass das ja schon mal ein Schiff versucht hat, 20 Jahre in der Vergangenheit. Die USS, weiß ich nicht mehr.
Valiant,
genau, die USS Valiant war da. Und als sie da waren, tobte wohl ein Krieg in diesem Sektor. Und die sind auch gar nicht wiedergekommen, die Leute von der Valiant. Deswegen ist es halt auch so auf der, so als Nebenquest, als Side-Quest sozusagen, auch nochmal gucken, was denn da mit der Valiant war. Und wir sehen ja als erstes, dass nicht nur die Crew alleine da unterwegs ist, sondern es ist ja auch ein Botschafter am Start.
Der wohl miesepetrigste Botschafter überhaupt, das ist der Fox. Der hat so einen Sack an. Und ja. Sack ist auch das Stichwort, er ist auch ein Sack. Und er hat die größten Tränensäcke auch überhaupt in ganz Star Trek. Boi, joi, joi. Das ist das klassische Star Trek vorgesetzten Arschloch.
Genau, ein typisch unsympathisch hohes Tier. Und später spielt er dann noch eine größere Rolle, wo er dann noch unsympathischer wird. Aber am Ende finde ich ihn dann gar nicht so unsympathisch. Aber da kommen wir dann später noch drauf.
Er ist einfach mächtig blöd, dann halt der Typ zwischendurch.
Genau. Ja.
Aber wo du Valiant sagtest, Simon, das ist auch so ein Schiffsname, der ist ja sehr, sehr unglückselig. Also dieses Schiff, was da an der großen galaktischen Barriere zerschellt ist, in Where No Man Has Gone Before, das war auch eine Valiant. Mhm. Das ist so ein Schiffsname, da wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Und später, in vielen 100 Folgen, wird uns auch nochmal eine begegnen, die nimmt auch kein schönes Ende.
Warum ist das so? Was heißt Valiant eigentlich? Übersetzt? Ich weiß es gar nicht auswendig.
Tapfer oder sowas?
Ich schau mal ich glaube ja, ne, sowas. Genau, beherzt, wacker und tapfer. Valiant. The Valiant Little wacker. Taylor. Das tapfere Schneiderlein.
Wacker finde ich natürlich ein sehr geiles Wort.
Wacker ist ein fantastisches Wort, ja.
Was man hier auch in einem anderen Kontext benutzt, hier, wo ich herkomme, du auch, komm mal wacker.
Kommst du mal wacker bei uns bei.
Genau.
Ja. Aber das sagt man hier so nicht. Im Franken. In Franken.
Was sagt man da?
Ach du, jetzt sage ich bestimmt was Falsches und meine Nachbarn killen mich. nee, ich mach das nicht. Nein, ist ich gut. Mach das nicht. Also ist ein bisschen habe ich es mir aber auch schon angewöhnt, diesen Dialekt hier. Ja, servus. Ja, servus. Gut. Sie kriegen aber eine Funknachricht, ne? Als sie diesen Planeten anfunken, wird ein Code gesendet. So ähnlich wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei der Polizei, da gibt's ja auch so Codes und im Militär. Und das ist der Code 710. Und dieser Code bedeutet, dass man bitte tunlichst nicht den Planeten anfliegen soll.
Bleibt bloß weg.
Bleibt bloß weg.
Und trotzdem tut man es. Man macht gelben, man geht gelben auf gelben Alarm, man schaltet die Phaser vorsichtshalber, glaube ich, auch schon mal an. Mhm. Und man fliegt trotzdem da rein.
Genau, weil dieser Herr Fox das halt möchte, der Botschafter. Ja. Kirk sagt ja erstmal, sollten wir lieber dieser Sache fernbleiben. Aber der Botschafter sagt, nein, hier, wir brauchen einen Außenposten in diesem Sektor. Wir müssen da auch anderen Schiffen helfen, die da langfliegen. Und es gibt trotz dieses, das ist ja ein Kriegsrisiko, ne, wenn man diesen Code 710 offenbar nicht beachtet, ist das ein Kriegsrisiko. Und Kirk warnt ja seine Crew auch. Und was ich an dieser Stelle dich fragen möchte, sind zwei Fragen. Die erste Frage ist, dieses allgemeine Code-Alphabet, ja, spricht das jede Kultur, auch wenn man da keinen diplomatischen Kontakt hat seit 20 Jahren? Ist das so eine allgemeine Weltraumsprache, die hohe Sprache des Alls? Das ist Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, Kirk ist doch der Captain. Kann er sich da nicht trotzdem dagegen entscheiden? Gegen den Befehl des Botschafters, wenn er glaubt, dass das Schiff in Gefahr ist?
Ich glaube, die Antworten sind nein und ja. In der Reihenfolge. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Universalcode gibt. Mhm. Warum sollte es das? Das ist so eine komische Erfindung jetzt, damit die das verstehen können. Damit nicht irgendjemand schon was sagt über Eminia 7, was wir noch nicht wissen dürfen. Und ja, der Kirk sollte sich eigentlich darüber hinwegsetzen dürfen, wenn der Fox so etwas Irrationales von ihm haben möchte. Und irrational ist ja hier das Stichwort für den Fox, die ganze Folge überfasst. Aber es ist, wie es immer in Star Trek ist, die komischen, seltsamen Chefs haben immer das Sagen.
Also muss man halt einfach akzeptieren, dass der Botschafter in dem Fall ranghöher ist als Kirk.
Ja.
Und dass der Kirk das einfach machen muss.
Ja, der hat noch nie ein Schiff geflogen oder irgendwas. Keinerlei militärische Ausbildung. Oder auch, ja, ist ja nicht unbedingt Militär, aber eben keine Sternenflottenausbildung. Und er entblödet sich halt nicht, dieses ganze Schiff da rumzukommandieren.
Ja.
Das ist immer das Problem mit diesen Typen.
Immer, ja. Ich frage mich auch, was da wirklich jetzt so wichtig dran sein soll. Also klar ist das erstrebenswert, dass man da einen diplomatischen Kontakt aufbaut. Die Föderation, die ist ja, die expandiert ja gerne, ne? Ja, aber es ist doch jetzt nicht so dringend, dass man halt nicht vorher denen vielleicht auf diesen Code 710 einen Funkspruch schicken könnte, indem man das Ganze halt vielleicht mal schriftlich zusammenfasst. So eine E-Mail, wie wir das heute machen würden, so eine E-Mail, wo man das allgemeine Interesse erstmal abfragt. Vielleicht kann man ja auch irgendwie anders anrufen oder sowas, bevor man halt direkt dahin fährt.
Ja. Und auch runterbeamt direkt.
Genau.
Das ist ja gleich das Nächste. Die fragen noch nicht mal und können wir mal irgendwie, sind wir willkommen? Die beamen sich einfach mit einer Mannschaft darunter. Das schreit doch nach Ärger, oder?
Eigentlich schon.
Das ist doch keine diplomatische Vorgehensweise.
Überhaupt nicht. Es ist halt mit dem Holzhammer, mit der Axt im Walde, so mit dem Holzhammer, mit der Axt tatsächlich durch die Tür, ne? Und ja, sie beamen sich halt einfach runter. Trotz dieser ganzen, auch dieser seltsamen Ausgangssituation, ne, dass da halt ein Krieg herrschte vor 20 Jahren. Man weiß ja überhaupt nicht, was da Sache ist. Ein Schiff ist verschwunden, die Valiant. Naja. Ja. Aber die Fremden ignorieren ja erstmal die Bewohner dieses Planeten, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Wie heißt der denn nochmal gleich, dieser Planet?
Eminia
7. Eminia, genau. Eminia 7. Die reagieren da ja erstmal gar nicht drauf. Ja, du hast recht. Kirk beamt runter. Scotty behält das Kommando über die Enterprise schon wieder. Hat er ja neulich erst gehabt, ne? Scotty ist jetzt schon wieder, hat ein paar gute Szenen, finde ich auch in der Folge.
Ja. Und
schon wieder Sulu fehlt. Von Sulu fehlt jede Spur.
Ob der wieder einen Film dreht?
Vielleicht.
In der zweiten Staffel fehlt er ja, weil er mit John Wayne The Green Berets gedreht hat. Aber in der ersten Staffel, vielleicht hat er da auch schon ein Engagement mal gehabt. Möglich.
Diese Stadt auf dem Planeten, ne, wo sie runterbeamen, wie hat die denn bei dir ausgesehen? Du guckst ja nicht die remasterte Fassung, sondern die Originalfassung. Ich gucke die remasterte Fassung. Und für mich sah das so ein bisschen aus wie so ein, ja, so relativ so eine Sci-Fi-Utopie fast, so ein stilisiertes New York der Zukunft, also mit vielen Wolkenkratzern, auch großen Parks und so. Man konnte relativ viel sehen. Wie war das in der normalen Fassung?
So sah das auch aus, eine retrofuturistische Stadt, die aber eine Tagsübersituation darstellt. Und bei diesem Tagsüber-Matte-Painting konnte man in HD sehr, sehr gut erkennen, dass es sich hier um ein Gemälde handelt, wo man reingebeamt wird. War das bei dir wahrscheinlich nicht so offenkundig? Da war das ein digitales, eine digitale Gegend.
Natürlich offensichtlich als digital zu erkennen. Das ist ja auch so, wie sie das remastert haben. Das haben sie eher behutsam gemacht, dass es auch immer noch so ein bisschen diesen Retro-Charme hat und jetzt nicht zu modern aussieht. Das würde ja auch gar nicht passen zur Serie. Aber es sah halt aus wie so eine digitale Welt. Fand ich eigentlich ganz nett, wie es aussah. Ja, und dann sehen wir ja auch dann das erste Mal die Bewohner dieses Planeten. Und da habe ich mir einfach aufgeschrieben, lustige Hüte. Die haben so lustige Mützen auf, ne?
Diese Soldaten. Ja. Ganz lustige Mützen. Ich vermag die gar nicht zu beschreiben so richtig. Ich habe jetzt noch, ich gucke ja auch parallel wieder andere Star Trek Folgen. Wenn man keine Lust hat, die Leute zu schminken, dann hat man denen ja oft mal so Hüte verpasst. Und die sehen aus wie so Knöpfe, irgendwie, wie so ganz hohe Knöpfe am Kopf, wo du drauf drückst und dann macht er irgendwas. Dann wie so eine He-Man-Figur geht, der schwingt dann das Bein raus oder so. So, das ist schon ein bisschen komisch. Die Frauen nicht, ne? Nur die Männer.
Die Frauen sind anders angezogen, körperbetonter angezogen natürlich. Natürlich, weil es halt Star Trek The Original Series ist.
Ja, weil der Jim vorbeikommt auch.
Und weil der Jim vorbeikommt und dann muss man sich ja ein bisschen herausputzen, das ist ja ganz klar. Die taucht auch auf, also quasi das Empfangskomitee für Kirk, Spock und noch drei anderen. Zwei Lieutenants sind, glaube ich, dabei und ein Bootsmann, ein Yeoman. Wir nennen ihn ja immer Bootsmann. Wenn man unsere ersten Folgen nicht gehört hat, weiß man, glaube ich, gar nicht warum. Aber halt so ein Yeoman, Chefsekretärin quasi von Kirk. Die werden da begrüßt und angeführt wird dieses Empfangskomitee von einer Frau, nämlich der Mia.
Ja, mit der Nummer 3. Mia 3 nimmt die mit. Und es gibt irgendwie so eine schwammige Gefahr, von der sie dann erzählt wird. Und Kirk, der scheint noch gar nicht so richtig wach zu sein. Der hakt gar nicht nach, wie hier Gefahr, was soll denn das? Der geht dann einfach mit. Und dann verlassen wir auch eigentlich schon die Außenkulisse für fast die ganze Folge. Und dann besteht die ganze Folge aus Fluren. Flure, Flure, Flure. Soweit das Auge reicht, haben wir Flure. Und mit einem seltenen Wipe-Effekt sind wir dann auch schon in einem solchen Flur und schreiten auf die Kammer des Hohen Rates zu. So habe ich den jetzt mal genannt. Gab es da irgendwie einen Namen außer The Council oder sowas?
Nee, ich glaube, es war einfach der The Council, genau. Ich fand ja ganz lustig, kurz bevor sie bei diesem Council ankommen, sagt ja diese Mia dem Kirk, ihr hättet nicht kommen, also sie werden freundlich behandelt, aber die Mia sagt, warum seid ihr hier? Ihr hättet nicht kommen sollen. Ist sie die Antwort von Kirk auch so komisch vorgekommen wie mir?
Was sagt er?
Ich hatte meine Befehle, sagt Kirk. Und damit ist die Diskussion beendet. Ich sag das, wenn ich mal einen Banküberfall machen sollte, ja, und ich gehe dann da rein. Und dann werde ich von der Polizei festgenommen. Und die Polizei sagt, sag mal, wieso bist du denn hier? Und dann sage ich, oh, ich hatte meine Befehle.
Ja.
Ach so,
es ja, ging gut, nicht anders.
Ging nicht anders. Ja, dann ist ja alles klar. Dann ist völlig in Ordnung, dass du hier bist.
Ja. Also,
fand ich sehr seltsam, ja, diese Antwort. Gut, aber das wollte ich noch kurz einwerfen. Und dann sind sie ja bei diesem Hohen Rat, ne? Und dann treffen sie die nächsten Kameraden mit einer Zahl im Nachnamen.
Ist das der Nachname?
Ich weiß es nicht.
Oder ist das der siebte, der so heißt? In der Generationenfolge? Ich weiß es nicht.
Ja, das kann sein, ja.
Oder gibt es sechs andere, die so rumlaufen, die auch so heißen wie er? Und die heißen nur so, damit man sie auseinanderhalten kann.
In so einer Millionenstadt oder nur in der Stadt dann? Also gibt es verschiedene.
Auf dem ganzen Planeten.
Auf dem ganzen Planeten? Krass.
Ich weiß es nicht.
Haben die ja viele unterschiedliche Namen dann.
Ja.
Weil sonst bist du ja irgendwie. Also ich wäre ja dann Simon, der. Was weiß ich, wie viele Simons es gibt auf der Welt? Sicherlich 100 Millionen oder so.
Simon 800.000.
Simon 800.346.
Ja.
Und Sebastian ist, glaube ich, noch ein bisschen verbreiteter als Simon wahrscheinlich. Also hast du wahrscheinlich noch eine höhere Zahl. Aber keine Ahnung.
Ja, ja, auf jeden Fall heißt er Anan 7 jetzt. Hat's Glück, da gibt es nur sechs andere.
Richtig, ja.
Ich nenne ihn ja Herr Nice. Weil der sieht original aus wie einer meiner Berufsschullehrer, der Herr Nice. Und der war ein bisschen speziell. Der war kleiner als der, aber sah sonst ziemlich genauso aus. Und das Einzige, was ich noch behalten habe, war jetzt nichts aus dem Unterricht, weil das war nicht so interessant. Aber dass der immer, du kennst ja Schokoriegel Twix, ne?
Ja, kenne ich.
Die hat er Twix-Stäbchen genannt.
Stäbchen?
Twix-Stäbchen, das finde ich ganz merkwürdig, das zu sagen zu denen.
Gib mir doch mal so ein Twix-Stäbchen rüber. Ja. Habe ich auch noch nie gehört.
Ja. Oh, hier liegt ein Twix-Stäbchen auf meinem Platz. Hat jemand Geburtstag gehabt, hat er mal gefragt.
Hätte ich wahrscheinlich gegrinst auch, ja? So in mich reingegrinst. Ja, herrlich.
Ja, der Anan.
Genau, und der erklärt ja auch, was da so ein bisschen Sache ist, ne? Also erstmal ist es ganz lustig, wie groß die Anzahl der Leute da sind, ne? Also dieser Rat besteht da aus 7 Leuten oder sowas. Diese Mia gibt's, es laufen ganz viele Soldaten rum, ne? Also schon auffällig, dass da recht viele Nebendarsteller irgendwie sind. Ja, dieser Anan 7, so nennen wir ihn jetzt einfach weiter, ist das Sprachrohr und der erklärt Folgendes. Der sagt, dieser Krieg, den ihr da vor 20 Jahren schon mitbekommen habt, den gibt's immer noch. Und der läuft seit 500 Jahren. Und naja, er erklärt dann auch, sie sind mit einer, ja, mit einer Rasse oder mit einem Volk mit dem Namen Vendikar im Krieg, die auf einem anderen Planeten leben. Und er sagt auch, die Enterprise ist in Gefahr. Und es wundert, ist ja erstmal verwunderlich, ne, für unsere Helden. Weil ja überhaupt nichts, es sieht ja überhaupt nicht so aus, als wenn Krieg wäre, ne?
Ja, Spock ist auch der Verwundertste von allen. Hier gibt's keine Zerstörung. Was soll das? Keine Ahnung. Dann sollen jedes Jahr 1 bis 3 Millionen Eminianer sterben.
Und das ist nicht so leicht.
Muss man doch was sehen. Es gibt keine Ruinen. Sie haben ja auch sich auf diesen Planeten runtergebeamt. Wir haben es gesagt, eine schöne makellose Skyline. Das sieht nicht aus, als würde da jetzt ein Krieg toben. Schon seit vielen, vielen Generationen.
Alles sehr sauber und so. Und dann passenderweise passiert ja gleich ein Angriff, ne? Damit man das gleich mal sieht. Was da los ist, alle brechen, sind in heller Aufregung plötzlich, da geht so ein Alarm los, dann geht so eine kleine Tür auf und dahinter sieht man so ein War Room quasi, ne, wo irgendwie so, weiß ich nicht, so an der Wand sind Monitore und da ist irgendwie Radar und was weiß ich alles, da geht's richtig los. Ja, aber alle wundern sich irgendwie von, also Kirk und Spock, weil man hört nichts, man hört keine Explosionen. Es ist alles ganz ruhig. Es sieht fast so aus, als wäre das Ganze gar nicht so richtig echt.
Dann kriegen sie auch erzählt, hier ist jetzt so eine Fusionsbombe gerade niedergegangen, quasi in unmittelbarer Nähe und sie haben keinen Knall gehört. Die Enterprise kann nichts messen. Was soll der Scheiß? Mhm. Und ziemlich schnell bekommt man auch erzählt, was passiert ist. Ja, es war einer der verheerendsten Angriffe überhaupt. Eine 500.000 auf einmal wurde ausgelöscht. Und das ist auch schon wieder so ein, da frage ich mich auch, die Enterprise, die kommt auch immer zum falschen Zeitpunkt irgendwo hin, ne? Im Jahr sterben 1 bis 3 Millionen Iminianer. Mhm. Und jetzt ist 500.000 auf einmal weg, genau quasi 5 Minuten, nachdem der Kirk da runtergebeamt hat. Das ist ja genauso wieder wie vor 2 Folgen, wo sie sich runterbeamen und dann ist Festival, was auch irgendwie nur alle 7 Mondphasen mal passiert oder so. Das kriegen wir nicht genau gesagt, aber sie kommen immer zum unmöglichsten Zeitpunkt an.
Das stimmt allerdings, ja. Aber das muss ja auch so sein. Weil ne, sonst wäre es ja langweilig, ne, wenn die jetzt da runterkämen und da würde überhaupt nichts passieren.
Ne, ist nichts.
Tschüss, wir fahren wieder, ja, das nächste Mal kommen wir da wieder. Wir kommen wieder, wenn hier was los ist.
Ja.
Ja, man sieht ja auch auf diesem Monitor, wie so ein Stadtteil irgendwie zerstört wird, ne, auf so einer Karte irgendwie, da blitzt was auf. Ja, wie du schon sagst, Kirk versteht nur Bahnhof, die Enterprise, er funkt auch hoch, ne, Enterprise hat nichts registriert. Und dann ist es Spock, der draufkommt. Weil Spock halt sehr schnell darin ist, 1 und 1 zusammenzuzählen. Er sagt dann, der Krieg wird über Computer ausgefochten und er bekommt dann auch Recht von diesem anderen 7. Der erklärt dann nämlich, dass ja, das irgendwie berechnet wird, die Anzahl der Opfer, und die haben dann ganze 24 Stunden Zeit, sich zu melden, um desintegriert zu werden. Also freiwillig in den Tod zu gehen.
Ja.
Völlig irre.
Total irre. Und oft ist es ja so, dass aus irgendwelchen Star Trek-Folgen, es gibt so ein zentrales Rätsel, was irgendwann mal aufgelöst wird und dann gibt es eine Moral drum. Und hier dieses zentrale Rätsel, was ist auf Iminia 7 los, wird nach 12 Minuten komplett aufgelöst. Das ist nämlich ein, wie du schon so schön sagst, fiktiver, errechneter Krieg ist, der da läuft. Und danach habe ich ein bisschen das Problem mit der Folge, ab hier, dass wir nichts Neues mehr richtig erfahren. Es geht jetzt sehr steil bergab für mich.
Mhm.
Wie war es für dich?
Ja, das können wir ja gemeinsam mal herleiten. Aber ja, auch ich war nicht mehr ganz begeistert. Auch vielleicht aus denselben Gründen wie du, aber vielleicht auch aus anderen Gründen. Ja, erstmal ist das Rätsel gelöst. Ja, es ist halt okay, da ist ein, die Leute da sind offenbar völlig übergeschnappt. Die führen einen Krieg mit Computern, also die deutsche Bezeichnung trifft es schon irgendwie, ne? Ein Krieg mit Computern, Computer bekriegen und gehen dann freiwillig in den Tod, wenn der Computer halt ausspuckt, hier, ihr habt 500.000 Opfer auf der einen Seite und wir haben 200.000 Opfer auf der anderen Seite. Hm. Also so eine maschinelle Vernichtung einfach, ja, wo die Leute freiwillig in den Tod gehen.
Ja, aus so einem reinen Pflichtbewusstsein heraus, wie ja auch der Anan sagt, ne? Die haben diesen Vertrag, so und so hat der Krieg zu funktionieren und da hält sich dann jeder dran. So als würde jeder 50 fahren irgendwie hier innerorts. Ist ja auch irgendwie eine Fiktion. Dass es da keinen gibt, der sagt, ich hab doch keinen Bock drauf.
Ja.
Ich sitze hier schön zu Hause, hab gerade mein Butterbrot aufgegessen, nix ist. Und dann sagst du so, du wurdest gerade hier, übrigens du und der ganze restliche Häuserblock, in dem du wohnst, wurde weggebombt. Kommst jetzt mal schön mit und gehst dann da so in so eine Kammer rein. Und das nehmen die dann alle so hin. Ich verstehe, dass das den Kirk und den Spock und alle so ein bisschen aufregt, ehrlich gesagt. Mich selbst wird das auch aufregen. Mich regt es eigentlich am meisten auf, dass von denen da niemand sagt, ich finde das scheiße, ehrlich gesagt, was hier läuft bei uns.
Genau, es gibt keine Untergrundorganisation, so ähnlich wie wir das hatten in der Folge mit den Archonen. Ja, also es gibt halt keine Untergrundorganisation, die sich dagegen aufbegehren will, sondern hier sind alle da, nehmen das als gegeben hin, wirklich alle. Selbst die Mia, die ja so ein bisschen der ambivalentere Charakter ist, die ja so schon überlegt, aber auch die ist im Grunde ihres Herzens überzeugt davon, dass da das Richtige läuft. Und es ist halt natürlich äußerst seltsam zu verstehen so, dass also wirklich niemand sich wehrt oder niemand da auch weglaufen will oder so. Die scheinen ja sich alle einig zu sein. Selbst in einem Land wie Nordkorea, ja, um das mal so ein bisschen zu vergleichen mit der heutigen Zeit. Selbst da gibt's Leute, die halt abhauen, die nicht einverstanden sind mit dem Regime. Und es ist ja vor allen Dingen nicht nur ein Planet, sondern es sind ja zwei Planeten, wo das funktioniert.
Ja. So, und die schaffen das jetzt schon seit 500 Jahren.
Seit 500 Jahren. Ja, vollkommen absurd einfach. Da hilft auch nicht, dass der Spock sagt, ja, ich sehe da eine gewisse wissenschaftliche Logik drin, denn so wird halt Krieg geführt und die Kultur kann erhalten werden irgendwie. Also es gibt halt keine Städte, die in Schutt und Asche gelegt werden, keine Kunst, die vernichtet wird und so weiter und so fort. Das ist also eine zivilisierte Variante, auf den ersten Blick zumindest, um Krieg zu führen. Mhm. Also es ist ja noch nicht alles, ne? Denn da kommt ja noch eine andere Komponente in die Handlung, die Enterprise.
Die Enterprise wird nämlich auch zack abgeschossen. In Anführungszeichen. Ne? Diese ganze Folge ist voller Airquotes, die ich dann vielleicht mal irgendwann mache, die man aber nicht hören kann. Denn natürlich wird sie nicht wirklich abgeschossen, sondern es wird auch berechnet, dass die Enterprise aus dem Himmel geholt wurde. Genau. Und damit heißt es, ja, jetzt müssen wir auch mal jetzt müssten bitte alle von eurem Schiff hier runterbeamen und auch hier in diese Eliminationskammern reinlaufen, bitte.
Schon, ja. Ich fand es auch so ein bisschen lustig, dass der Anan von den Kirk ja dann als Geisel nimmt, beziehungsweise die Landeparty nimmt er als Geisel. Im Austausch dagegen, dass die Crew sich freiwillig desintegrieren lässt. Dachte ich mir dann auch so. Ist ja ein toller Handel dann.
Super, ne?
Ja, schon.
Nee, dann bleiben wir hier.
Ja, genau. Bleiben wir hier und die bleiben da oben und dann wird keiner desintegriert. Haha, ja. Pech gehabt.
Der Spock, ich finde es lustig, dass der Anan sich so freut. Ach, sie heißen das ja alles gut, wie wir hier handhaben. Und Spock sagt, nee, ich heiße das nicht gut, ich verstehe es. Mhm. Ah, ja, ja.
Auch eine gute Antwort, ne? Mhm. Eigentlich einer der besten Momente der Episode so. Weil
ja, das stimmt.
Häufig ist es ja so, auch wenn du in Diskussionen gehst mit Menschen, manchmal, wenn du quasi des Teufels Advokat spielst oder halt Leuten Zusammenhänge einfach erklärst nur, wird dir ja oft ausgelegt, dass du die Meinung teilst.
Ja.
Ist das schon mal passiert?
Ach, schon ganz oft, klar.
Ja.
Das liegt an diesem Schwarz-Weiß-Denken heutzutage.
Genau.
Es reicht ja auch oft, dass du nicht für irgendwas bist, dass du nicht gegen irgendwas bist, dass das sofort dir auch so ausgelegt wäre, als wärst du für das Gegenteil. Mhm. Was ja nicht stimmt.
Das stimmt nicht, nee. Also guter Satz von Spock.
Wir haben dann ja so einen Act Break, also das ist eine Werbepause. Die Enterprise muss jetzt zerstört werden. Und danach kommt der Kirk mit einem lustigen Captain's Log. Ist dir aufgefallen, wie er das ankündigt, was er für eine Zeitangabe macht? Captain's Log delayed.
Was soll das heißen? Hat er das im Nachhinein aufgenommen?
Vielleicht.
Nachdem alle schon wieder weg waren?
Ja. Als sie die Folge zusammengeschnitten haben, haben sie gesagt, Captain Kirk, hier fehlt uns ein Captain's Log. Können Sie die Handlung nochmal klar machen? Da war Werbung. Aha. Ach so, ja, mach ich.
Ja, aber gut, es macht schon Sinn, ne? Weil unten auf dem Planeten hat er jetzt andere Sorgen, als ein Logbuch aufzunehmen. Das macht er trotzdem häufig genug, ne?
Eben. Das sagt er auch nicht delayed, wenn er mit dem Gorn da rumläuft.
Das stimmt. Ist mir zwar auch aufgefallen, aber ich habe es nicht so bewertet wie du jetzt. Aber du hast vollkommen recht, ja, ist halt auch sehr seltsam. Diese Bürokraten wieder.
Ist aber kleinlich von mir.
Nee, das ist überhaupt nicht kleinlich. Das ist ja gerade das Schöne, wenn man solche Details sieht. Ich habe mich über die Logiklöcher in der Handlung halt dann noch mehr aufgeregt. Beziehungsweise, was heißt Logiklöcher oder Plotholes? Natürlich ist ja auch die Mia als desintegriert markiert. Ne? Natürlich, sie auch. Wie kann es anders sein?
Und da wird Herr Kirk dann wach. Wie, die wollen hier die Frau umbringen. Die fand ich doch irgendwie so schon halb gut. Da erwacht er aus seinem Schneewittchen, nee, Dornröschenschlaf, Schneewittchenschlaf, so Quatsch.
Die schläft aber auch am Ende, oder? In diesem Glassarg dann.
Ja, stimmt. Oh ja, das ist richtig.
Deswegen hast du es wahrscheinlich verwechselt. Es wäre keinem aufgefallen, glaube ich.
Ja. Naja, also er wird dann wach und sagt, also ist euch jetzt hier das Einhalten des Kriegsvertrags wichtiger als das Überleben und überhaupt die Mia, guckt euch die doch mal an. Das wollt ihr jetzt wirklich machen? Ach, Jim. Und natürlich ist irgendwie so die Message, die uns jetzt schon um die Ohren gehauen wird, ja, die Zivilisation wird nicht zerstört, aber die Menschen schon und warum macht man nicht einfach Frieden? Warum kämpft man überhaupt? Die scheinen ja auch gar nicht mehr zu wissen, warum der Krieg vor 500 Jahren mal angefangen hat. Das kriegen wir nicht so explizit gesagt, aber ich glaube, wenn jemand den Anan gefragt hätte, was ist der Grund für euren Konflikt, hätte er wahrscheinlich geantwortet, das weiß ich nicht, das ist doch auch egal.
Mhm. Es geht ums Prinzip.
Ja, ist wieder total Roddenberry-esk, allegorisch überspitzt alles, was da so passiert.
Das ist richtig, ja. Und es ist ja nicht das einzige Mal in Star Trek, dass sowas erzählt wird, ne? Ein sinnloser Krieg zwischen zwei Völkern, wo die schon vergessen haben, dass es das überhaupt gibt. Also in Deep Space Nine, schon in der ersten Staffel, ist ja so eine Folge, die im Grunde so eine ähnliche Handlung hat, ne?
Richtig, richtig, richtig. Und auch Bele jagt Lokai.
Auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Naja, die werden halt dann eingesperrt, ne? In dieses komische Türsystem, ne? War auch lustig. Da musst du irgendwie so ein Knoppes hast du dabei. Ja. Den steckst du auf die Tür und dann drückst du den. Dann machst du, dann geht's auf und dann nimmst du den Knopf wieder mit. Mhm. Oh, lustig. Ging auch ein bisschen Farbe mit.
Echt?
Ja, ja, als sie den Knopf da abnehmen, geht so ein bisschen Farbe mit. Ist mir aufgefallen.
Ach, das ist halt
der Nachteil von HD wieder, ne?
Ja. Das eigentlich, aber das ist charmant. Das finde ich ein schöner Fehler.
Finde ich auch.
Dann kommt auch schon die Überblende auf die Enterprise, dass wir auch mal mitbekommen, was da los ist. Und weil Spock nicht auf dem Schiff ist, muss sich der McCoy am Scotty abarbeiten. Und er versucht mit ihm das alte Scotty, warum tun Sie nichts, Spiel zu spielen. Der Scotty hat da im Gegensatz zum Spock gar keinen Bock drauf, da geht er nie weiter drauf ein.
Ja, er sagt ihm, glaube ich, so, was wollen sie denn, soll ich den Planeten jetzt bombardieren? Und McCoy, ja. Natürlich nicht.
Also können wir schon wieder mal einen Strich auf der Liste machen, was ich viel häufiger finde als Kirk zerreißt sich das Hemd, dass jemand fragt, warum tun wir nichts?
Ja, schon.
Warum sitzen wir hier noch rum?
McCoy, der Bedenkenträger.
Ja.
Ja, die sitzen dann da oben, ne, und die bekommen einen Funkspruch von Kirk.
Mhm.
Ja, hier unten ist alles super und ihr sollt jetzt auch runterkommen.
Das Wetter ist schön, das Essen ist gut. Liebe Grüße aus Büsum. Jim Kirk,
genau.
Ihr könnt jetzt kommen.
Ja. Scotty hier auch sehr schön, der lässt sich da überhaupt nicht ins Boxhorn jagen, der kommt da sofort drauf, das ist Freunde, ja, also so, da müsste er früher aufstehen, ja, um mich so zu verarschen, lässt die Stimme gleich analysieren durch den Computer und es kommt raus, dass es ein Fake ist.
Ja, hier beamt keiner runter. Das passt dem Fox nicht, ne?
Nee, das passt dem Fox überhaupt nicht.
Aber super, der Scotty. Super Typ irgendwie wieder. Der ist ja der ist immer so die Gelassenheit und Kompetenz in Person, finde ich. Den übersieht man mal schnell, den Scotty, weil er immer so im Hintergrund die Fäden zieht. Und ich muss sagen, James Doohan ist auch nicht der begnadetste aller Schauspieler an sich. Aber die Rolle des Scotty, der ist irgendwie immer ein guten. Den kannst du echt gebrauchen.
Ja, und wie gesagt, stört nicht, dass Doohan jetzt vielleicht nicht der beste Schauspieler aller Zeiten ist, weil die Rolle verlangt ja da auch nicht so wirklich viel von ihm. Und insofern fällt das jetzt auch nicht negativ auf, ne? Also, ja. Der macht halt seine Sprüche und es funktioniert in der Folge. Wobei er hinterher ärgert mich da was dran, da kommen wir aber gleich noch drauf.
Ja.
Erstmal fand ich sehr, sehr lustig, dass Spock irgendwie so neue Kräfte entwickelt hat.
Ja.
Was war das denn, Sebastian? Was ist da denn passiert?
Wow. Und vor allen Dingen, wenn er so interessante Fähigkeiten hat, warum macht er das dann später nicht? Das kann man oft gut gebrauchen. Der steht von innen in dieser Gefangenen-Suite da drin und macht dann so durch die Tür Suggestionen auf den Wächter, dass er dann ausbrechen kann. Ne? Durch die Wand kann er da Telepathie durchschicken.
Ja, Obi-Wan Spock.
Ja.
So ein genau. Bisschen, ne?
Die also, macht, ja.
Ja, der hat so Jedi-Tricks drauf. Ich habe mich sehr gewundert darüber. Ich dachte erst, er will durch die Wand einen Nervengriff ansetzen. Dann, wie soll das denn jetzt funktionieren?
Der hätte, wenn er dann umfällt, das wäre auch geil gewesen.
Aber scheinbar, wie du sagst, hypnotisiert er den Gefangenen da, den Wächter da. Der kommt dann auch hin, macht seinen Knoppes dran, zack, Tür geht auf. Gibt's, glaube ich, einen auf die Nase dann. Und dann sind sie erstmal frei.
Und laufen dann auch so ganz normal so darum. Also ich verstehe ein bisschen, dass das ZDF das als Kinderserie eingeordnet hat. Mhm. Weil so wie die gefangen genommen werden und dann wieder ausbrechen und so, das ist alles so auf Räuber-Hotzenplotz-Niveau. Ne?
Stimmt, ja.
Dann kommen die ins Spritzenhaus, ja, und dann machen die eine List, hoho, und sofort sind sie schon wieder draußen. Also mit Mit Realismus hat das nicht so viel zu tun.
Stimmt,
ja. Natürlich ist es alles irrealistisch, ist ja ganz klar. Mhm. Aber da denke ich auch, das ist auch zu einfach jetzt hier.
Fand ich auch sehr seltsam, ja. Obwohl der Kirk ja auch sagt zu Spock extra, Spock, wir brauchen Waffen. Und im Notfall, wir wollen das nicht, aber im Notfall müssen wir hier Leute umbringen. Das ja. sagt er ja sogar, ne? Um der wahrscheinlich, um dem Ganzen so ein bisschen Dramatik noch zu verleihen. Ja, sie laufen dann da durch die Gänge, ne? Übrigens auch sehr schön angestrahlt hier wieder, was du auch sagtest, ne? Diese Lichtanstrahlung, mhm. fand ich, war sehr geschmackvoll in diesem
ja.
Gefängnis.
Also alles so bläulich, ne? Mhm. Oder eher lila? Ich sehe das ja nicht so richtig.
Nee, also so ein Mix. Also es war ein schöne, so lila, blau, ein bisschen grün war auch noch dabei. Naja, sie kommen dann und sehen dann eine dieser Desintegrationskammern in Aktion. Das ist halt so wie so eine Drehtür irgendwie, ne? Man geht da rein, dann macht's dreht die sich so um und dann ist man irgendwie weg.
Das ist so ein total ungutes, für mich mulmiges Holocaust-Zitat. Mhm. Genau. Ich weiß auch nicht. Das macht nicht, das hat mich irgendwie bedrückt.
Das stimmt. Das ist halt, ja, maschinell, ne? Das ist halt so eine Industrie. Hm. Man sieht da nicht so viel. Es ist einfach so, zack, zack. Ja, eigentlich, klar, ne? Ein sehr, 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 sehr schlimmes Bild. Hm. Aber dafür auch wieder dann ein bisschen zu albern, finde ich, weil, ja, wie schon gesagt, weil die Leute da überhaupt kein Problem haben, mitzumachen.
Ja, und dieses bedrückende Bild, finde ich, wird auch sehr unschön direkt so lustig gebrochen, indem der Spock zu der Wache dahin geht und sagt, sie haben da so ein Tier mit ganz vielen Beinen. Haha, wo denn? Da, ja. Und zuck, Genickgriff liegt er dann da. So ein Witzchen in dieser Situation. Mhm. Und die eigentlich hätten getötet werden sollen, sind auch von dem Witz verwirrt. Die finden ihn gar nicht witzig, stehen da verwirrt rum, wie so ratlose Schafe. Kirk zerschießt die Kammer mit Disruptorstrahlen, mit unsichtbaren Disruptorstrahlen. Kam bei dir aus den Knarren was raus?
Ja, da kam was raus. Das okay. wurde offensichtlich gefixt, dann in dem HD-Remaster. Hm. Ja, das ist ja alles ein bisschen seltsam gewesen. Genau, die Mia ist es ja, ne? Die Mia ist ja eigentlich diejenige, die da desintegriert werden sollte. Und der Kirk hält sie dann auch zurück. Schon auch eine krasse Einmischung wieder von Kirk, ne? In diese Gesellschaft. Klar, auf den ersten Blick ist das total schrecklich, was da passiert. Und höchst unmoralisch, was da passiert. Und ganz schlimm. Aber Kirk erlaubt sich ja auch schon wieder ganz viel, ne? Er greift hier auch in ein System ein, ohne sich in irgendeiner Form eine Rückendeckung zu holen.
Und er macht auch eigentlich etwas, was ich sehr verurteilbar finde, denn er mischt sich nicht nur ein, weil ihm das nicht passt. Er tut etwas, was man wohlwollend Rebellentum nennen kann. Mhm. Im schlimmsten Fall Terrorismus. Mhm. Der marodiert dann da rum und zerschießt, tut, was er will, verübt Anschläge auf die Technik, die dann da so ist. Und das ist alles ganz, ganz krass. Woher nimmt er diese Rechtfertigung? Wie kann er das nur tun? Und warum wird er nicht zur Rechenschaft gezogen hinterher? Ja.
Die Folge kippt hier an dieser Stelle ein bisschen und für mich wird so der Fox, der halt dieses typische unsympathische, als der Unsympath gezeichnet wird, der aber eigentlich auf eine diplomatische Lösung setzt, wird hier so ein bisschen als der Naivling gezeichnet. Ja. Mhm. Scott sagt ja irgendwann dann auch in der Diskussion, weißt schon diesen einen Satz dann, the best diplomat I know is a fully activated phaser bank.
Ja, eine sehr pazifistische Serie. Also eine Serie, der man immer unterstellt, dass sie pazifistisch ist, sagt solche Sachen.
Ja, und ja, natürlich wird da auch so ein bisschen die Diskussion angestoßen, wie weit kann Diplomatie gehen und gibt's Grenzen für Diplomatie? Muss man sich auch einmischen? Ja, also gerade auch, was du gesagt hast, dieser Holocaust-Vergleich, der da drin ist, ja. Muss man da nicht irgendwie fortschreiten und dagegen ankämpfen? Ja, das mag alles stimmen, aber das ist doch nicht das, wofür Star Trek steht. Ja. Star Trek steht für mich in diesem Ansatz, erstmal zu versuchen, eine diplomatische Lösung herbeizuführen. Und das wird hier nicht vernünftig versucht, meiner Meinung nach.
Nö.
Sondern hier geht's wirklich ganz klar darum, ja, da müssen wir jetzt draufhauen. Ja. Und vielleicht stimmt das auch, aber sie haben halt das überhaupt nicht ausdiskutiert, sondern es ist von Anfang an das Ziel, da, ja, wie du schon sagst, terroristisch einfach da einzugreifen.
Ich finde es gut, dass es dich genauso ärgert wie mich. Ab da diese Folge, ja. Es geht an der Grundidee von Star Trek echt völlig vorbei. Es geht höchstens auf die Grundidee von Star Trek, dass wir so interessante Science-Fiction-Konstrukte, so Anthologiegeschichten erzählt bekommen. Der Planet, auf dem die Computer den Krieg führten. Aber dass dann unsere Helden sich da so verhalten, wie sie es tun, da hätte ein anderes Skript hergemusst nach der Grundidee.
Ja, es ist einfach zu kurz erzählt. Ich meine, es gibt's ja auch im Star Trek dann später mal immer wieder Situationen, gerade in Deep Space Nine, auch in Voyager und in anderen, in den späteren Serien gab's immer mal Situationen, wo das halt auch mal in Frage gestellt wurde, diesen Kuschelkurs, ja. Eddington und Sisko beispielsweise, diese Beziehung, also Maquis und Starfleet. Aber da wurde das halt viel weiter ausgeschmückt, viel weiter erzählt. Und da wurde ja zuerst versucht, eine diplomatische Lösung herbeizuführen. Das wurde jetzt versucht. Und dann hat es halt nicht geklappt und dann musste man halt zu anderen Mitteln greifen. Hier ist es so von vornherein, dieser Satz von Scotty, den finde ich halt echt dramatisch. Ja, der beste Diplomat, den ich kenne, ist eine Atombombe. Könnte ich auch sagen. Ja, einige Leute werden das wahrscheinlich so sehen, aber es ist halt nicht diese Vision, die Star Trek eigentlich ausmacht, für mich.
Und dann, ja, den Diplomaten als den Deppen darzustellen, ne? Der Anan lügt dann natürlich rum. Ne? Der ruft dann die Enterprise mal wieder an und sagt, so macht doch mal eure Schilde runter, wir wollen doch nicht auf euch feuern. Wir haben vorhin gedacht, ihr feuert, deswegen haben wir mal zurückgefeuert. Und wenn ihr jetzt die Schilde runter macht, dann ist das doch alles in Ordnung. Und Fox denkt dann auch, oh super, seht ihr, mit Diplomatie geht alles gut, genauso machen wir das jetzt. Und er wird bewusst so in diese Einfallspinselecke reingeschoben, wie du auch schon sagtest. Und das Publikum soll damit so vermittelt bekommen, schaut mal, der Typ, der nennt sich zwar Diplomat, aber er handelt nicht vernünftig, sondern er handelt nur so rechthaberisch. Er will unbedingt auf der richtigen Seite sein. Und Diplomaten sind einfach Rechthaber. Die sind kleinlich und die sind verbohrt. Und der ist völlig zu Unrecht so hoch dekorierter Typ. Das ist alles so schwierig. Das ist alles so schwierig. Währenddessen hat Scotty, wie ich finde, die besten Sprüche.
Ja, das stimmt.
Now the haggis is in the fire. Und den Fox nennt er auch einmal that Popinjay, was auch eine Beleidigung gehört ist, die ich noch nie vorher gehört habe und auch seitdem nicht wieder. That Popinjay.
Popinjay, ja, irgendwas vermeintlich irisches, schottisches, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Schottisches natürlich, nicht irisches. Jedenfalls, ja, das ist halt dieser, also bei aller Kritik, wie sich Scotty verhält, was er da für Ideale vertritt, er hat halt super Szenen, er sagt ja dann auch, also er macht das, was Kirk eigentlich vorher hätte machen sollen. Er sagt, ich werde die Schilde nicht senken. Vergiss es. Machen wir nicht. Was den Botschafter ja irgendwie nicht davon abbringt, sich runterzubeamen. Das habe ich übrigens nicht ganz verstanden. Hat er den Scotty dann doch noch überzeugt? Weiß ich nicht.
Ja, er muss sich ja auch die beamen ja dann später runter. Und ich frage mich, wie können sie runterbeamen? Dazu müssen die Schilde heruntergenommen werden auch. Und dann wäre die Enterprise sofort zerstört worden. Denn der Anan, machen wir uns nichts vor, der ist schon ein durchtriebenes Arsch. Der sagt ja, wenn die Schilde unten sind, dann feuert ihr. Und das wird ja nicht gemacht, ganz offenkundig, als der Fox und sein bester Kumpel da runterbeamen.
Nee, schau mal nicht.
Übrigens mit einem goldenen Diplomatiebuch unter dem Arm.
Stimmt, ja, so ein Ordner gelacht. Dabei. Ja, ja, so ein Ordner.
Da steht irgendwas mit Diplomacy, steht da so drauf.
Ja. Sieht so, sah so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, das Messbuch in so einer katholischen Messe irgendwie.
Ja.
So ein richtiger Schmöker.
Der andere Typ hat, glaube ich, auch einfach nur diesen Weihrauchschwenker vergessen.
Ja, stimmt. Da wäre es ein perfektes Bild gewesen, ja. Aber hier der Anan, ne, erstmal Likörchen trinken. Und der Kirk kommt ja dann auch dazu, ne? Und dann palavern sie beide.
Ja, wie kann der Kirk da einfach reinlatschen? Ist hinter dem keine Polizei oder GSG 9 oder irgendwas? Zack, steht er beim Anan in dessen Privatquartier.
Ja, die Geografie in der Folge ist ja auch wieder völlig kaputt, oder? Du hast halt irgendwie diese Integrationskammer, du hast den Knast, der direkt daneben ist, du hast diesen Hohen Rat, der da im selben Gebäude sitzt und der Anan wohnt auch noch da.
Ja, es ist ganz, also, ich stell dir mal vor, die, ich weiß nicht, war das Walter Scheel 1977? Ist ja auch völlig egal. Aber stell dir mal vor, der Andreas Baader oder irgendeiner von der Roten Armee-Fraktion, ja, verübt so ein, zwei Anschläge und dann denkt er sich, ach, ich gehe jetzt auf Schloss Bellevue mal den Walter Scheel besuchen. Und geht da einfach rein. Und trinkt mit dem Likörchen. Ja. Ist direkt nebenan. Ja. Das ist, wahrscheinlich habe ich jetzt, an alle Historiker werden laut aufschreien, wahrscheinlich habe ich jetzt den falschen Bundespräsidenten gesagt. Für
ist egal.
Die Zeit des deutschen Herbstes, aber kacke, egal. Eben.
Ich gucke jetzt auch nicht nach. Ich glaube, du bist richtig, aber mein Gott. Geht ja, wir sind ja hier auch viel weiter in der Zukunft, ne? Und
ja.
Naja, der Anan, der kommt schon so ein bisschen misanthropisch daher. Der sagt ja auch, alles Barbaren. Für den Kirk ist irgendwie der Unterschied, dass die Menschen zwar auch Krieg führen, aber das nicht so kaltblütig tun. Ne? Der sagt, ja, wenn wir Krieg führen, dann sind wir mit dem Herzen dabei.
Dann raufen wir uns mal richtig.
Ja.
Und dann ist auch am Ende gut.
Seltsames Argument auch irgendwie.
Ja. Ein bisschen funktioniert ja das Sicherheitssystem doch. Der Anan löst so wie in der Sparkasse so einen stummen Alarm aus. Und dann sagt er, Kirk, geh mal da und da hin. Schick den raus. Kirk geht raus. Übrigens, wo er rausgeht, ist mir aufgefallen, wir haben in dieser Folge wieder Bronzestatuen galore. Ganz am Anfang, als sie runterbeamen, steht da eine Bronze-Ananas. Überall hängen Bronze-Lampen an den Wänden. Jetzt, wo der Kirk da rausgeht aus Anans Büro, steht da ein sehr dünner, großer Mann aus Bronze. Mhm. Und dann kommen die Sicherheitskräfte und es wird sich ein bisschen gehauen mal wieder, ne?
Der Anan, der mischt sich überhaupt nicht ein, ne? Während dieses Kampfes, der steht da so in der Ecke irgendwie, ja, ne? Ich dachte, Mensch, der macht doch auch mal was. Weil fast, es sieht ja am Anfang so aus, als wenn der Kirk gewinnt, weil Kirk ist ja der Raufbold schlechthin. Aber wird dann überwältigt, weil es irgendwie 3-4 Leute sind und wird halt gefangen genommen. Hat der Anan ja nochmal Glück gehabt, ne?
Aber richtig.
Die glückliche 7.
Ja.
Naja, und der Mr. Fox und der Adjutant, die sind ja dann auch unten und die werden, glaube ich, also sie treffen dann den Anan und werden quasi direkt weitergeschickt zur Disney-Integrationskammer. Guten Tag.
Ganz.
Tschüss.
Dem Fox wird auch so ganz symbolisch das Büchlein weggenommen. So, blub. Nix mit Diplomatie. Du gehst jetzt in die Desintegrationskammer.
Ja, aber kurz bevor der Fox halt dann auch disintegriert wird, kommt, wird er gerettet.
Die Kavallerie kommt. Die Kavallerie. Spock kommt da, räumt auf, zerschießt Kammern, steht seinem Captain in nichts nach.
Der Fox ist auch plötzlich sehr überzeugt davon, dass das irgendwie eine dumme Idee war, da runter zu beamen. Der so, ja komm, lass uns jetzt schnell abhauen hier. Und dann geht dieses doch sehr, sehr langwierige Palaver zwischen dem Kirk und dem Anan irgendwie weiter. Es kommt ja dann auch, also liegen ja dann noch andere Probleme in der Luft, ne? Erstens durch die Zerstörung von diesen Desintegrationskammern liegen die in der Quote der Leute, die sie vernichten müssen, irgendwie zurück.
Ja.
Ne? Und das bedeutet ja, dass sie diese Vereinbarung mit den Vendikanern halt nicht einhalten, ne? Und der Anan möchte um jeden Preis verhindern, dass dieser Krieg halt ausbricht. Dass da irgendwie was, ja, irgendein Funke sich entzünden könnte, dass da wirklich die Leute Waffen schießen.
Ja, und sein Hauptargument ist, wenn das passiert, dann bin ich auf einmal für die Toten verantwortlich. Und ich frage dich, Simon, ist er das nicht jetzt auch?
Es ist halt einfach zu, also da denkst du dir, so doof können die doch alle gar nicht sein. Ne? Die können doch nicht so doof sein. Es ist so konstruiert irgendwie, das ist halt, es hat mich wirklich gestört, muss ich sagen.
Dann kommen wir auch wieder in diese die Menschheit besteht aus Barbaren-Diskussion rein, die wir ja auch fast jede zweite Folge verhandeln in der Original Series. Anan fragt den Kirk, was sind Sie für ein Monster? Und Kirk antwortet, ja, ich bin eben ein Barbar, das haben Sie doch selbst gesagt. Knüpft auch wieder an Arena an. Und hier, finde ich, hat der Kirk sich wunderbar schon mit seiner Rolle als Barbar abgefunden. Ja, er suhlt sich gar in seinem Barbarentum, oder?
Schon, ja. Macht er das, um den Anan zu provozieren?
Ja.
Ja, ne?
Ja, sein Plan geht ja auch ziemlich schnell auf mit diesem lustigen Funkspruch, der als nächstes kommt, oder?
Genau, du meinst diesen Funkspruch, dass Kirk die Enterprise dazu beordert, die Planeten zu zerstören.
Also er hat irgendwie den Anan ja so weit gebracht, dass Anan die Enterprise anfunkt. Mhm. Und der Kirk ruft dann so lustig dazwischen.
Ja, genau.
General Order 24.
Genau, Order 24. Order 24 heißt alles kaputt machen. Alles kaputt. Order 24. Gibt es das wirklich, Order 24?
Ja, in der Folge schon. Ne?
In der Folge
hier gibt es ja auch das Signal 710.
Ja, stimmt, das Signal 710.
Das klang damals unglaublich futuristisch. Das gönne ich der Folge ja auch, solche Momente. Das soll mal so sein.
Ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert an die Folge, wie das da genau war. Und ich habe da noch geglaubt, dass der Kirk blufft. Also, dass es eigentlich so eine Order nicht gibt. Zerstör irgendwie alles. Aber du hast recht, die gibt's, weil am Ende bläst Kirk das ja ab, ne? Also, Finale sagt er, bitte aufheben, Order 24. Das hätte er ja nicht machen müssen, wenn es die nicht wirklich geben würde, ne? Ja, Scotty sagt, alles klar.
Ja.
In der Stunde machen wir hier alles platt, denn die Enterprise hat sich jetzt schon hat da schon einen Angriffsplan entwickelt und so.
Phaser sind vorgeheizt.
Vorgeheizt, im Kohlenkeller unten wurde schön ordentlich der Ofen geschürt.
Ja.
Und dann befreit sich Kirk, ne, weil die alle doof sind in diesem Raum.
Ja, wie befreit er sich denn? Also der springt auf und macht so eine Armbewegung und dann fallen vier Typen um und der Kirk steht auf einmal mit zwei Knarren in der Hand da. Der absolute Superman. Also spätestens hier verliert für mich die Folge den letzten Funken Glaubwürdigkeit. Das ist total ärgerlich. Die fallen auch absichtlich. Das ist doch nicht mal ein Kampf, den er da macht. Er macht da einmal so rupp. Wie fandst du das?
Ich fand das komplett albern und auch unangebracht. Ja, also in dieser Folge die hat ja eigentlich eine unfassbar düstere Prämisse so, ne? Das ist ja unfassbar schrecklich, was da passiert. Die maschinelle Vernichtung von Menschen ist so das Schlimmste, was der Mensch sich ausdenken kann, ja. Ja, aber hier kommen dann diese holprigen Gags, die halt auch überhaupt nicht funktionieren. Spock kommt ja dann irgendwie rein und sagt, wollte Ihnen eigentlich helfen. Aber ich sehe, ich musste das gar nicht.
Haben Sie wieder alles im Griff, Captain.
Alles im Griff. Und da ist übrigens diese Order mit dem, wo wir den ganzen Planeten in Schutt und Asche legen.
Der Fox wenige Minuten zuvor nimmt auch gar nicht so richtig ernst, dass sein Kumpel da abgeschossen wird. Mhm. Der sackt so zusammen, liegt so in der Ecke und der Fox tätschelt dem auf die Schulter. So eine gut gemacht Geste. Und geht weiter. Das ist so, als hätte ihm einer gesagt, dem Schauspieler, guck nach, dass es dem gut geht. Aber das darf maximal eine Sekunde dauern, denn die Szene kann nicht länger sein. So sieht das dann halt auch aus.
Ja, dann kommen wir auch schon auf das Finale langsam, ne? Die Herrschaften da vom Hohen Rat, die sind alle entwaffnet. Und der Kirk öffnet dann die Tür zu diesem War Room, wo die Computer auch tatsächlich stehen. Also da sind dann diese drei, vier Kästen, typische Computerkästen, wie man sie kennt aus der Original Series. Und das sind die Computer, die diese Berechnungen vornehmen. Die sind verbunden mit den Computern von den anderen. Ja, und Kirk und Spock tun natürlich das, worauf die ganze Folge hingearbeitet hat.
Sie stellen erstmal fest, dass praktischerweise genau da ihre Waffen lagern, in dem Zimmer. How insanely convenient. Und dann schießen sie auf den Computer, machen den Kriegscomputer kaputt. Der übrigens, kam der Computer bekannt vor, Simon?
Ist das derselbe, wo der Landru drauf gespeichert war?
Ja, das ist ein Landru-Modell-Computer. Der Landru 64, der L64 ist das.
Landru 64-2, ja.
Ja.
Sehr schön. Landru 500. Ja.
Noch besser.
Ich möchte dazu übrigens eins sagen. Unser Serverraum auf der Firma, ja, da lagern nicht ganz so wichtige Daten wie in diesem Fall. Da lagern auch wichtige Daten, ja. Der ist deutlich besser gesichert als dieser Serverraum. Bei Kirk, ja, das kann ich, glaube ich, mal sagen. Also es ist schon, fand ich schon lustig, ne? Also so etwas, wo ja das Schicksal der Zivilisation von abhängt, ja, das mal eben so im Nebenzimmerchen von diesem Besprechungsraum dazu haben, ohne jegliche, das müsste ja eigentlich kilometerweit unter der Erde sein, mit Panzerschränken gesichert und was weiß ich alles, ne? Aber das ist hier halt einfach, ja, da daneben an.
Die lustige Geografie, wie du schon sagtest, auf Emenia 7, wo sich alles, glaube ich, in so einem Gebäudekomplex aus drei Gängen abspielt. Alles. Wirklich alles.
Ja. Kirk hat nun einen echten Krieg provoziert.
Dazu gezwungen hat er sie.
Ja. Ach Gott. Ja. Er sagt aber dann hier, er pokert halt, ne? Der Kirk. Der pokert mit einem unfassbar hohen Einsatz hier, wo du dir in den Kopf packen musst. Aber er sagt halt, pass auf, entweder geht's jetzt hier richtig rund. Viel Spaß euch. Oder du machst halt das, was du schon hättest lange vorher tun müssen. Da liegt Kirk ja absolut richtig. Kontaktiere die Wendika. Man erfährt dann plötzlich, dass es so einen Kanal gibt zu denen, der halt nie benutzt wurde. Und weil der Fox mal eben daneben steht, ne, macht er einen auf US-Außensonderminister Baker oder sowas und sagt, pass auf, ich bin dabei, ich helfe euch zu vermitteln.
Das ist mein Stichwort jetzt hier.
Ja. Genau. Und das ist eigentlich auch schon das Ende der Folge. Dann lassen sie den Fox da, fliegen weg, also gehen wieder an Bord. Und da heißt es dann auch so, ja, es sieht sogar ganz gut aus. Krieg scheint vorbei zu sein. Hast du gut gemacht. Let's go.
Wunderbar. Und auf wie wenig das eigentlich fußt, zeigt sich dann nochmal in dem Schlussgag, den sie bringen. Denn der Kirk und der Spock, die unterhalten sich, warum sie diese Aktion so unternommen haben. Und dann sagt der Kirk, ich hatte ein gutes Gefühl im Bauch, dass das funktioniert. Und Spock sagt, ja, ich glaube, ich fange langsam an das Glück zu glauben. Und Kirk sagt, ja, dann glaube ich doch mal an Wunder. Ja, wunderbar, dass man sich auf so wahnsinnig handfeste Sachen verlassen hat. Es ging ja auch nicht um mehrere Millionen Leben. Hauptsache, die hatten gute Bauchgefühle und haben wieder an Wunder geglaubt, die beiden Vögel. Also es sind doch wirklich Vögel in der Folge, oder?
Es sind Vögel. Es sind absolute Vögel. Auch die Geschichte mit Order 24 wird nicht wirklich nochmal debrieft, also nochmal besprochen darüber, sondern ja gut, also Kirk war ja quasi bereit, auch seine Form der Atombombe zu zünden. Hat ja dann damit erpresst ja auch sozusagen. Auch das ist ja gut, das mussten wir jetzt halt machen. Es ist doch gut ausgegangen.
Ja.
Super. Machen wir beim nächsten Mal wieder.
Sie haben richtig Schwein gehabt.
Ja.
Die hätten eigentlich da in ihre Sessel fallen müssen und sagen, boah, das hätte sowas von da hinten losgehen können, aber gut. Und dann sitzen die da so high and fucking mighty und gratulieren sich auch noch, dass sie sich nicht Zigarren anzünden auf der Brücke und den Brandy rumreichen vom Mick McCoy. Das ist auch alles. Also das hat mich so dermaßen geärgert. Aber man hört es zum Glück nicht raus aus meinem Rant.
Nee, man hört es überhaupt nicht raus. Wir sind total begeistert von der Folge. Ja. Aber es ist halt wirklich so, es gibt ja immer so eine gewisse Grenze, wo irgendwas halt, wo man so ein bisschen eine naive Erzählweise verschmerzen kann, wo man vielleicht auch nicht zu Ende gedachte Aktionen und Reaktionen der Charaktere verschmerzen kann, weil es ist ja auch nur 50 Minuten Zeit, die sie haben, um so eine Folge zu erzählen. Es ist in den 60er Jahren gedreht worden. Sie hat nicht so viel Geld. Es ist eine Sci-Fi-Serie. Aber hier wird diese Grenze halt überschritten. Einmal durch diese verschiedenen Plotholes auch und dieses Inconvenience quasi, ne, dass da alles so zufällig beieinander liegt und so. So eine einfache Simplifizierung. Und zum anderen halt, ich bin glaube ich schon beim Fazit. Merkst du das?
Ja, das finde ich gut. Mach weiter.
Ja. Ja, diese ganzen Kriegsanalogien da drin, das gegenseitige Wettrüsten, die Diplomatie kontra aggressive Einmischung. Es ist alles so vereinfachend erzählt und so einem, ja, irgendwie so gleichzeitig Realos und Fundis irgendwie, ja, die da zusammenarbeiten. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber was ich vorher schon gesagt habe, ist eigentlich das, was mich am meisten stört an der Folge. Es ist halt einfach für Star Trek schlechte Message, die da drin ist. Eigentlich das, was Star Trek so auszeichnet und aufregend macht, wird hier ad absurdum geführt, nämlich Dinge neu zu denken, einfach eben Gewalt nicht als erstes Mittel. Und dann, das ist ja okay, es gibt ja auch genug Folgen, wo es dann Wildwestmäßig rumgeht, aber hier dann noch mit dieser Holocaust-Analogie zu kommen, das führt das halt alles zu weit für mich. Und deswegen ist das tatsächlich nach langer Zeit mal wieder eine Folge, die mir nicht so gut gefallen hat und wo mein Daumen tatsächlich nach unten geht.
Ja, krasses Urteil, aber ich sehe mich auch nicht zu viel anderen fähig. Wir bekommen hier ein, wie du es schon sagst, das genaue Gegenteil dessen serviert, was Star Trek eigentlich sein sollte. Es ist alles unglaublich hirnschwurbelig. Es passieren unglaubliche Zufälle. Kirk und Spock verhalten sich verantwortungslos, selbstgerecht, verhalten sich wie die Bösewichte fast schon der Folge. und werden dafür auch nicht zur Verantwortung gezogen. Man muss sich nochmal vor Augen führen, vor ein paar Folgen wurde Kirk für Finneys Tod vor Gericht gestellt. Also wenn das hier, was er da getan hat, nicht ein Kriegsgericht nach sich ziehen sollte, dann weiß ich auch nicht. Es ist einfach ganz schön ärgerlich, alles, was dort passiert. Das Einzige, was ich ein bisschen nett fand, war so am Ende noch, dass ich glaube, dass bei Scotty und Yeoman Tamala irgendwas am Start ist. Die standen da so nett beieinander und haben sich so gefreut, sich wiederzusehen. Good for you, Scotty. Aber ansonsten ist das so eine Folge, die sich sehr verrannt hat und die echt auch schon gewonnenen, von Star Trek gewonnenen Boden, Pazifismusboden, das ist eine pazifistische Serie, wieder verloren hat. Und auch von mir gibt es maximal 1,5 von 5 Diplomatiebüchern und damit der Daumen nach unten.
Ja. Ja, es ist wirklich so, wie du sagst, ich habe am Ende auch wirklich überlegt, bin ich da vielleicht zu streng oder so? Aber nein, ich bin nicht zu streng, weil sie zeigen ja in anderen Folgen genau eine andere Herangehensweise.
Ja.
Auch da manchmal holprig, auch da manchmal ein bisschen zu schnell. Also Landru ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wo man sich auch überlegt hat, Mensch. Aber da hat man sich wenigstens ein bisschen mit der Problematik auseinandergesetzt. Und deswegen ist das hier unverzeihlich für mich. Und deswegen gefällt mir die Folge nicht. Obwohl sie eigentlich nicht schlecht gemacht ist von der Machart. Aber inhaltlich gefällt mir das einfach nicht.
Ja, scheint ja die schlechteste Folge für uns bisher der Serie zu sein, weil wir das erste Mal beide die Daumen nach unten gegeben haben.
Irgendwann musste es ja mal kommen.
Irgendwann musste es passieren. Und diesmal war es soweit. Aber trotzdem hat es mir voll Spaß gemacht, darüber zu reden.
Ja, natürlich. Absolut.
Worüber reden wir denn nächste Woche, mein lieber Simon?
Da reden wir über falsche Paradiese.
This Side of Paradise, die 24. Folge der ersten Staffel und Original Series. Langsam aber sicher kommen wir in den Homestretch der ersten Staffel, die wir so besprechen. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ich glaube, ich prophezeie, es könnte für unsere Wertung und wieder ein bisschen erfreulicher sein nächste Woche.
Ja, zumindest einen ganz anderen Spock werden wir mal kennenlernen. Oh ja. Nächste Woche. Von daher lohnt sich sicherlich für euch einzuschalten und uns zuzuhören. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen diese Woche, dafür aber nächste Woche. Bedanken uns sehr, sehr herzlich dafür, dass ihr uns zugehört habt. Wir bedanken uns für eure Bewertungen, für eure Anmerkungen, für eure Kommentare. Freue mich, wir beide freuen uns tierisch, wenn wir da was lesen können. In diesem Sinne, Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich verabschiede mich.
Danke dir, Simon. Dann bis nächsten Dienstag. Tschüss, Simon.
Ciao.
Eine Track am Dienstag 2017 Produktion.